Mario Neumann. Abenteuerführung. Der Survival Guide für den ersten Führungsjob. Chef sein ist nicht leicht. Menschen in Führungspositionen sitzen oft zwischen allen Stühlen und bewältigen extrem viele Aufgaben gleichzeitig. Sie müssen sowohl ihre Vorgesetzten als auch ihre Mitarbeiter zufriedenstellen, was an sich schon oftmals unmöglich ist. Nebenbei warten dann noch andere Kleinigkeiten auf sie. Zielvorgaben erreichen, Strategien und Visionen entwickeln, das Tagesgeschäft fest im Griff haben, ein Vorbild sein und zusätzlich zu allem auch noch für eine positive finanzielle Bilanz sorgen. Wie ist das nur zu schaffen? Mario Neumann hat viele einfache Tipps gesammelt, die jedem beim Meistern solcher Herausforderungen helfen. Für den nötigen Praxiskontext sorgt die Menge an Beispielen aus dem Alltag von Top-Managern, von denen dir auch viele bereits in diesen Blinks begegnen werden. Kurzum, Abenteuerführung bereitet dich perfekt auf das vor, was dich in deiner neuen Position als Führungskraft erwartet. Blink Nummer 1. Startschuss. Beim Einstieg in den Führungsjob solltest du dich ganz bewusst mit den neuen Anforderungen und Erwartungen vertraut machen. Die Erwartungen an einen neuen Chef sind bei den Mitarbeitern oft enorm. Wird er endlich frischen Wind in die Abteilung bringen, das unsägliche Reporting-System reformieren und überhaupt alles besser machen? Solche Erwartungen können ziemlich einschüchternd sein. Doch am besten machst du dir schon eines klar, bevor du deine Stelle als Führungskraft antrittst. Du wirst es niemals allen recht machen. Schon vor deinem ersten Tag solltest du dich damit auseinandersetzen, was deine Ziele und Verantwortlichkeiten sein werden. Welche Erwartungen werden an dich gestellt? Dabei musst du auf jeden Fall die Wünsche deiner neuen Mitarbeiter in deine Überlegungen mit einbeziehen, doch du solltest sie auch dementsprechend priorisieren. Wer versucht, es allen recht zu machen, strebt nach dem Unmöglichen und reibt sich dabei auf. So erging es auch Hans, der nach seiner Beförderung nur noch von Meeting zu Meeting rannte und mit Beschwerden von allen Seiten bombardiert wurde. Sein Privatleben blieb auf der Strecke. Das lag aber nicht daran, dass er nicht qualifiziert war, sondern nur daran, dass er seinen Führungsstil noch nicht gefunden hatte. Um solche Fehler zu vermeiden, solltest du dir für schwierige Entscheidungen einen erfahrenen Mentor suchen. Es ist keine Schande, sich bei jemandem, der mehr Erfahrung hat, guten Rat zu holen. Im Gegenteil. Das versäumte Thomas leider. Er war wegen Personalmangel schon früh zum Leiter eines großen Projektes in einem Softwareunternehmen befördert worden. Weder seine Vorgesetzten noch er selbst erkannten, dass ihm für diese Position einfach die Erfahrung fehlte. Das Projekt scheiterte und Thomas wurde fristlos gekündigt, obwohl er eigentlich viel Potenzial hatte. Ein erfahrener Mentor hätte ihn auf seine Fehler aufmerksam gemacht und dadurch vielleicht das Projekt und Thomas' Karriere gerettet. Du brauchst also einen Mentor, idealerweise schon bevor du wirklich loslegst. Und wie sollten dann der erste Tag und die erste Zeit im Büro aussehen? Blink Nummer 2. Guten Tag. Die ersten 100 Tage sind entscheidend für deinen Erfolg als Führungskraft. Jeder weiß, wie wichtig der erste Eindruck ist. Das gilt natürlich auch für eine neue Führungskraft, die sich dem Team vorstellt. Wer hier punkten will, sollte sich mit einer eindrucksvollen Antrittsrede präsentieren. In einer solchen Rede kannst du dich deinem Team vorstellen und gleichzeitig zeigen, welche Art von Führungspersönlichkeit du bist. Dabei kommt es auch auf scheinbare Kleinigkeiten an. Ob du deine Rede zum Beispiel mit »Hallo Leute« oder mit einem förmlichen »Sehr geehrte Damen und Herren« beginnst, macht einen enormen Unterschied. Außerdem solltest du in dieser Rede gleich klarstellen, was du von deinen Mitarbeitern erwartest. Die nächsten 2 Wochen werden dann vermutlich wie im Flug vergehen. Du musst dich einarbeiten, alle Mitarbeiter und Prozesse kennenlernen und dir ein Bild davon verschaffen, wie es in deiner Abteilung oder deinem Projekt läuft. Diese Zeit ist stressig und aufregend und trotzdem verlierst du in diesen ersten Tagen idealerweise nicht den Überblick. Du solltest dir möglichst früh einen genauen Schlachtplan zurechtlegen, mit dem du diese ersten 100 Tage überstehen wirst. Für den Schlachtplan setzt du dir realistische Ziele und beziehst so weit wie möglich auch deine Mitarbeiter mit ein. Das ist die Zeit, in der du dein Team von deinem Projekt und dir selbst überzeugen kannst. Dabei hilft es oft, wenn du ihnen die Vorteile und ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Kontext zeigst. Erfolge und Zwischenergebnisse solltest du in dieser Zeit schnell bekannt machen, um deine Projekte und deinen Fortschritt transparent zu halten. Gleichzeitig darfst du dich in dieser kritischen Zeit aber auch nicht übernehmen. Das passierte Bernd, der zum Leiter der Beratungsabteilung in seinem Unternehmen befördert wurde. Er hatte einen großen Plan für die Verbesserung des Informationsflusses, der einer kompletten Umstrukturierung gleichkam. Nach 4,5 Monaten wurde ihm gekündigt, weil er noch keine Erfolge vorweisen konnte. Daher solltest du dich für die erste Zeit an erreichbare und realistische Ziele halten, denn an ihnen wirst du gemessen werden. Für die ganz großen Projekte ist später noch genug Zeit. Link Nummer 3. Jetzt wird es komplex. Nach der Anfangsphase musst du beginnen, verschiedene Rollen und Stile umzusetzen. Wenn du die ersten 100 Tage geschafft hast, kannst du dich gemütlich auf deinem Chefsessel zurücklehnen und alles einfach laufen lassen. Halt, stopp! Auch wenn viele Mitarbeiter oftmals den Eindruck haben, dass ihr Chef so tickt, stimmt das noch lange nicht. Nach der Einarbeitungsphase wird es nämlich erst richtig komplex, denn jetzt musst du damit beginnen, verschiedene Rollen einzunehmen. Du bist nicht einfach nur ein Chef oder ein Projektmanager. Du bist auch Manager, aber auch Experte, Coach und Leader. Jede dieser Rollen ist wichtig und du darfst keine vernachlässigen. Um brauchbare Entscheidungen zu treffen, musst du ein Experte sein. Um dein Team zu motivieren, musst du ein Leader sein. Und damit es auch vorwärts geht und alle ihr Bestes geben, sind außerdem deine Fähigkeiten als Coach gefragt. Und schließlich musst du das Ganze auch noch organisieren, als Manager. Wer sich hier einer Rolle verweigert, wird es nicht schaffen, sich langfristig als erfolgreiche Führungskraft zu etablieren. So erging es zum Beispiel dem Ingenieur Knut, der zum Leiter der Entwicklungsabteilung eines Automobilzulieferers befördert wurde. Er konnte nicht gut mit Menschen umgehen und blieb während seiner Zeit als Führungskraft ganz Experte und Tüftler. Kein Wunder, dass sein Team irgendwann rebellierte. Mit den verschiedenen Rollen solltest du jetzt gleichzeitig lernen, auch deinen Führungsstil zu variieren. Du musst dich nicht grundsätzlich zwischen autoritär oder kooperativ entscheiden, sondern kannst deinen Stil an die jeweilige Situation anpassen. Wenn klare Anweisungen wichtig für den Erfolg sind, kannst du dich autoritär verhalten. Wenn du jedoch deine Mitarbeiter fördern und weiterentwickeln willst, also als Coach tätig bist, solltest du dir einen kooperativen Stil angewöhnen. In unkritischen Situationen kannst du auch karitativ sein, das heißt, dich um das Wohl deiner Mitarbeiter kümmern oder etwas laissez-faire walten lassen und Verantwortung abgeben. Wer sich nur auf eine Rolle oder einen Führungsstil beschränkt, wird keinen Erfolg haben. Doch wer in viele Rollen schlüpfen kann, schafft niemals alles alleine. Dafür brauchst du Unterstützer. Link Nummer 4. Kein einsamer Wolf. Jede Führungskraft braucht ein Team zur Unterstützung. Kein Chef kann die Abteilung alleine stemmen. Du wirst immer auf deine Mitarbeiter angewiesen sein. Wer als Führungskraft wirklich erfolgreich sein will, braucht ein Team, das mit seinem Chef durch dick und dünn geht. Dazu musst du dich zunächst einmal von dem Bild des Chefs als Einzelkämpfer verabschieden. Hole die besten und engagiertesten Kollegen in dein Team und finde für sie eine passende Rolle, in der sie ihre Fähigkeiten voll zur Geltung bringen können. Dabei solltest du auch darauf achten, dass das Team ausgewogen ist. Wenn zum Beispiel dein Mitarbeiter Henry das Superhirn in Bezug auf Computersprachen ist, aber dafür weniger in Sachen Teamfähigkeit punktet, solltest du ihm vor allem technische Aufgaben geben, an denen er herumtüfteln kann, ohne dabei zu sehr auf andere angewiesen zu sein. Damit dein Team richtig gut funktioniert, solltest du aktiv Offenheit, Vertrauen und Zusammenhalt fördern. Sobald es innerhalb eines Teams zu viel Konkurrenz, zu wenig Vertrauen oder andere Probleme gibt, leidet die Leistung darunter. Hier ist es eine gute Angewohnheit, bei Meetings darauf zu achten, dass jeder zu Wort kommt. Außerdem solltest du verhindern, dass sich Grüppchen bilden und Außenseiter sich abschotten. Dabei hilft es oft, wenn du es dir zur Angewohnheit machst, Konflikte offen anzusprechen. Als Steffen die Leitung eines Maschinenbauunternehmens übernahm, stellte er zum Beispiel fest, dass sein Team in zwei Gruppen gespalten war. Die jungen Wilden, die alles ganz anders machen wollten, und die alteingesessenen Konservativen, die sich wünschten, dass alles so bleibt, wie es ist. Steffen ignorierte den Konflikt, mit dem Ergebnis, dass es in seinem Team ständig zu Auseinandersetzungen kam, die weder dem Unternehmen noch den Beteiligten gut taten. Wenn du es geschafft hast, dein Team gut aufzustellen, hast du schon eine sehr wichtige Voraussetzung erfüllt, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein. Dann musst du aber auch noch festlegen, wohin die Reise mit diesem tollen Team gehen soll. Blink Nummer 5. Das Steuer fest in der Hand. Um die Zukunft deiner Abteilung zu gestalten, musst du eine Strategie entwickeln. Die Alltagsgeschäfte laufen glatt und du bist gut eingearbeitet. Dann wird es jetzt höchste Zeit, dir Gedanken über die Zukunft deines Unternehmens, deiner Abteilung oder deines Projektes zu machen. Jede gute Führungskraft braucht eine Strategie, doch dabei solltest du einiges beachten. Das Wichtigste ist, dass du überhaupt eine Strategie hast. Denn das ist zwar leicht gesagt, aber schwer getan. Es kann dir sehr schnell passieren, dass du dich in alltäglichen Kleinigkeiten verstrickst und dabei das große Ganze aus den Augen verlierst. Daher solltest du dir regelmäßig Zeit nehmen, eine Strategie zu entwickeln. In ihr kannst du festlegen, wie sich die Abteilung in den nächsten Jahren entwickeln soll und was deine Ziele dabei sind. Diese Strategie solltest du unbedingt auch deinen Mitarbeitern vorstellen, damit sie wissen, an welchen Zielen ihr gemeinsam arbeitet. Hier ist es auch nie verkehrt, dein Team mit einzubeziehen. So hat es zum Beispiel Birgit gemacht, die einige Monate nach ihrer Beförderung die Mitarbeiter zu einem Workshop einlud. Dort arbeiteten sie gemeinsam 2 Tage lang einen effektiven Strategieplan aus, der dann auch von allen akzeptiert wurde. Sie stellte fest, wenn das Team hinter der Strategie steht, ist es viel leichter, die Ziele zu erreichen. Pläne sind wichtig, doch du musst auch dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Dazu musst du deine Führungsqualitäten einsetzen. Du musst deinen Mitarbeitern ständig deutlich machen, wie wichtig das Projekt und die Strategie sind und immer dranbleiben. Nur so kannst du sicherstellen, dass sich alle den gleichen Zielen widmen und diese nicht irgendwann aus den Augen verlieren. Dazu gehört auch, dass du kontrollierst, dass Termine, Prozesse und Zeitpläne eingehalten werden und deine Mitarbeiter entsprechend belohnst, wenn sie gute Arbeit leisten. Im Sande verlaufen ist zum Beispiel die Strategie von Beate. Ihr Plan stieß bei den Mitarbeitern auf Widerstand, was Konflikte und Diskussionen zur Folge hatte. Niemand engagierte sich für ihre Strategie und so verlor sie bald die Lust, sich weiter mit dem Projekt zu beschäftigen. Durch diese Führungsschwäche verlor sie ihre Glaubwürdigkeit. Blink Nummer 6. Stürmische Zeiten. In Krisenzeiten musst du selbstbewusst und zielstrebig sein, auch deinem Chef gegenüber. Eine überzeugende Führungsperson hat aber nicht nur ein gutes Team hinter sich stehen und handelt nach einer sinnvollen Strategie. Sie muss auch in Krisenzeiten besondere Qualitäten beweisen, standhaft bleiben und selbst dem eigenen Chef auch einmal die Stirn bieten. Du solltest dich von deinem Vorgesetzten in deinen Plänen und deinem Führungsstil nur bedingt ausbremsen lassen. Wenn sich dein Chef in deine Angelegenheiten einmischen will, hilft es nichts zu meckern. Stattdessen solltest du ihm klipp und klar erklären, was das Problem ist. Dazu gehört auch, dass du Nein sagst, wenn du eine zusätzliche Aufgabe nicht zufriedenstellend bewältigen kannst. Iris arbeitete zum Beispiel nach dem Motto, was der Chef sagt, ist Gesetz. Was dann passierte, war nur logisch. Als sie zur Leiterin der Marketingabteilung befördert wurde, lud ihr Chef ihr immer mehr Sonderaufgaben auf, die sie alle annahm, bis sie eines Tages zusammenbrach und damit allen zeigte, dass sie nicht genügend Führungspotenzial hatte. Gerade in einer Krise und wenn ein Projekt schiefläuft, solltest du dich solidarisch mit deinem Team zeigen und auf keinen Fall die Verantwortung auf deine Mitarbeiter abwälzen. In solchen schwierigen Situationen zahlt es sich aus, wenn du den Druck von deinen Mitarbeitern nimmst und mit ihnen gemeinsam durch den Konflikt gehst. Dazu musst du natürlich fähig sein, mit Krisensituationen souverän umzugehen, sowie schnell und trotzdem überlegt zu handeln. Katharina sollte sich zum Beispiel um die Modernisierung eines Planungssystems in ihrer Firma kümmern. Bei der Inbetriebnahme kam es zu schweren Problemen. Von der Firmenleitung nach dem Grund dafür gefragt, nahm sie selbstbewusst die ganze Schuld auf sich und fing an, gezielt nach Fehlern zu suchen. Gemeinsam mit ihren Kollegen gelang ihr das. Und so steuerte sie ihr Team professionell durch die schwierige Situation. Es ist also das A und O, dass du zu deinen Fehlern stehst. Aber was, wenn du eine Sache gar nicht selbst vermasselt hast, sondern das ganze Unternehmen in der Krise steckt? Blink Nummer 7. Härtefall. Meistere den Personalabbau und erziele einen motivierten Neustart nach der Unternehmenskrise mit deinem Team. Als Führungskraft wird es nicht immer in deiner Hand liegen, wer dein Team verlassen muss. Wenn das ganze Unternehmen in einer Krise steckt und Personal abgebaut wird, stehst du vor der schwierigen Aufgabe, gleichzeitig hinter der Entscheidung der Unternehmensleitung zu stehen und trotzdem Mitgefühl mit deinen Mitarbeitern zu zeigen. Personalabbau ist für jeden unangenehm und für viele ein persönlicher Schicksalsschlag. Kein Wunder, dass Entlassungen zu den emotional belastendsten Aufgaben jeder Führungskraft gehören. Doch sich herausmogeln gilt hier nicht. Informiere deine Mitarbeiter so frühzeitig und offen wie möglich und bereite jedes Trennungsgespräch gründlich vor. Wer das vor sich herschiebt, begeht einen schweren Fehler, so wie Marion. Sie wusste schon länger davon, dass Stellen gestrichen würden, hatte sich aber noch kein Herz gefasst, um es ihrem Team zu sagen. Als sie dann innerhalb von einer Woche 4 Mitarbeiter entlassen musste, herrschte das reine Chaos und die Situation hinterließ bei allen verbliebenen Mitarbeitern ein ungutes Gefühl. Wenn die Krise erst einmal überstanden ist, kannst du mit deinem Team einen motivierten und beherzten Neustart angehen. Eine Krise zerrt an den Nerven von allen Mitarbeitern. Umso wichtiger ist es, dass du unmittelbar danach wieder Motivation und Zuversicht ausstrahlst. Dazu brauchst du nicht unbedingt das offizielle Go von oben. Katharina hatte zum Beispiel ihre Projektcontrolling-Abteilung erfolgreich durch die Krise geführt, doch die Angaben für einen neuen Start vom oberen Management kamen nur zögerlich und ungenau. Niemand wollte mehr etwas riskieren, alle waren in Schockstarre. Katharina entschied sich, selbst einen Plan zu entwickeln, wie ihre Abteilung Kosten einsparen könnte. Dadurch und durch ihr schlagkräftiges Team hinterließ sie bei der Unternehmensleitung einen sehr positiven Eindruck. Hoffentlich passiert es dir nicht so bald, dass du dein Team durch eine so schwierige Situation führen musst. Doch wenn es soweit ist, denke immer daran, dass auch hier Stärke, Offenheit und Vertrauen der Schlüssel zum Erfolg sind. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Abenteuerführung von Mario Neumann angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Als Führungskraft hast du viele unterschiedliche Aufgaben und musst es sowohl den Mitarbeitern als auch der Chefetage recht machen. Dazu ist es nötig, dass du in mehrere Rollen schlüpfst und verschiedene Führungsstile beherrschst. Besonders in Krisen- und Extremsituationen wird sich zeigen, ob du eine selbstbewusste, erfolgreiche Führungskraft bist. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Abenteuerführung als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.